Jawohl. Also ganz herzlichen Dank für die rege Diskussion, dir nochmal für den guten Überblick. Und dann, wie schon angekündigt, würden wir jetzt weitergehen im Thema. Und zwar von den jetzt primär körperlichen Ansätzen, die aber dann natürlich fürs seelische Erleben und auch fürs kognitive flexibel sein, hilfreich sind, machen wir den Schritt direkt zur Psychotherapie. Dort ist es nämlich auch so, dass auch wieder ganz natürlich evidenzbasiert von Studien gestützt, wir wissen, dass dort Ansätze sehr hilfreich sind, die den Betroffenen, den Patienten helfen, dass sie eben wieder mehr Beweglichkeit und Flexibilität in ihr seelisches Erleben, auch in ihr Denken hineinbekommen. Und da freue ich mich sehr, dass wir dort mit Frau Dr. Viktoria Block, eine Therapeutin und auch Forscherin an unserer Klinik haben, die jetzt auch gerade zu diesem Thema an der Uni Basel mit Bestnote promoviert hat und auch mit ganz viel Herzblut, also nicht nur mit dem Kopf, sondern mit viel Herzblut auch in der klinischen Versorgung da tätig ist. Und sie wird uns berichten zu dem wichtigen Thema eben psychische Flexibilität. Wie kann man bewegen und bewegt sein in der Psychotherapie nutzen? Liebe Vicky, ganz herzlichen Dank da für deinen Vortrag.
Danke, Johannes. Hi. So, jetzt mal gucken, ob das geht. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die nette Vorstellung, Johannes. Ich habe mir lang ein bisschen überlegt, Bewegung, mache ich das überhaupt in der Psychotherapie oder sitzen wir eigentlich nur rum? Und ich habe mir dann überlegt, dass ich vielleicht heute, auch weil es kurz vor dem Mittagessen ist, gar nicht mehr so mega fest Zahlen und Forschung und so präsentieren möchte, sondern vor allem ein bisschen Instrumente vorstellen, die ich Ihnen an die Hand geben möchte. Wer von Ihnen arbeitet eigentlich alles mit Klientinnen, Patientinnen? Ja, mega viele, super. Okay, das heißt, viele von Ihnen werden hoffentlich die eine oder andere Idee mitnehmen können und mal ausprobieren. Okay, also erst einfach mal eine kleine Überleitung von Bewegung als eine physische Sache zu psychischer Flexibilität als eine Form von Bewegung. Dann stelle ich Ihnen ein paar kleine Chunks vor von Studien, einfach um kurz zu zeigen, das ist beforscht, wir wissen, dass es wirkt. Dann möchte ich Ihnen den Psyflex vorstellen, ein ganz kurzes Fragebogeninstrument, mit dem ich viel arbeite, das so kurz ist, dass man sehr gut einbinden kann in ein, zwei Minuten. Und dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar Übungen zeigen. Also wie kann ich das jetzt bei mir umsetzen mit meinen Klientinnen in der Psychotherapie, im Coaching, in der Seelsorge, wo auch immer. Und dann haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Ja, ich würde Sie gerne mal bitten, dass Sie sich mal überlegen, wo gibt es Bewegung in der Sprache? Vielleicht haben Sie so ein paar Gedanken, wie wir Bewegung in der Sprache versinnbildlichen oder wo sich das überall einschleicht. Ich habe ein paar Sachen zusammengestellt und es gibt noch viel, viel mehr. Über sich selbst hinauswachsen, Bewegung nach oben. Darüber hinwegkommen, über etwas hinweg. Den eigenen Weg gehen, ist auch nicht im Stillstand, da bewegt man sich. Etwas innerlich bewegen, das tun meine PatientInnen ganz viel, dass sie so da sitzen und man kann richtig zuschauen, wie sich das bewegt. Bewegt werden von etwas oder eben auch sich psychisch flexibel bewegen. Und das ist eines der wichtigsten Instrumente eigentlich, die wir haben, wenn wir versuchen, Menschen zu begleiten oder zu bewegen, eine Veränderung einzuleiten in der Art und Weise, wie sie Probleme oder auch Alltägliches angehen. Jetzt gibt es in der Forschung das Konzept der psychischen Flexibilität, das, ich würde sagen, so etwa in den 70er, 80er Jahren langsam Einhalt genommen hat in die Psychotherapieforschung, vor allem im Bereich der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das ist so ein bisschen mein Herz brennt da dafür. Und psychische Flexibilität wird definiert als eine Fähigkeit, also es ist wie ein Skill, so als bewusster Mensch in umfassender Weise zum gegenwärtigen Augenblick in Kontakt zu treten. Und dann geht es ja noch weiter. Das Verhalten der konkreten Situation entsprechend anpassen, entweder beibehalten, wenn es so gut weitergeht, oder verändern und so zu Zielen zu kommen, die für den Einzelnen als erreichenswert und wertvoll und in dem Sinne auch mit den Werten übereinstimmend definiert werden. Da gibt es ein ganz einfaches Modell dazu, das heißt Hexaflex. Wer von Ihnen kennt das schon? Super, ein Refresher tut immer gut und für alle anderen ist das ein super Einstieg. Psychische Flexibilität wird aufgeteilt in 6 verschiedene Prozesse oder je nachdem, wenn man fragt, auch Skills. Ich mag so die Idee von Skills und Fertigkeiten, weil es etwas ist, was wir dann auch trainieren können. Das sage ich auch in meiner Arbeit meinen PatientInnen immer. Das kann man trainieren. Und das sind die 6 Komponenten. Wir haben einerseits Akzeptanz und Diffusion. Das ist quasi sich öffnen. Wir haben im Hier und Jetzt sein und selbst als Kontext. Das ist quasi da, wo man gerade ist. Und dann haben wir noch die eigenen Werte und das engagierte Handeln. Das ist das etwas Tun von dem ganzen Konzept. Jetzt sind das so ein bisschen, ich weiß nicht, sperrige Begriffe und man kann das auch in einfachere Sprache ummünzen. Und so kann man es zum Beispiel erklären. Bei der Akzeptanz schauen wir, dass man sich öffnet für das eigene Erleben. Also ich gucke so ein bisschen, wie kann ich so kleine Schritte auf mein Gefühl, meine Gedanken, mein inneres Erleben zugehen und wie zulassen, dass das, was da ist, da ist. Diffusion bedeutet eigentlich, meine Gedanken sind gerade sehr nahe, meine Gefühle sind gerade sehr nahe, ich brauche da irgendwie ein bisschen Abstand und manchmal ist das ganz schwierig. Es kann ja sein, dass es wie so an einem klebt fast und einem auch die Sicht nimmt. Und mit Diffusion lerne ich, Abstand zu bringen zwischen mich und meinen Gedanken. Das ist auch wieder eine Bewegung. Im Hier und Jetzt sein, vorher hat jemand gesagt, das ist schon ein bisschen ausgelutscht, das Thema Achtsamkeit. Aber dort haben wir ganz viel mit Bemerken und Lenken von Aufmerksamkeit. Da ist ganz wichtig, da geht es nicht um Entspannung, da geht es nicht um Relaxen, sondern da geht es um ein Training davon, dass ich selbst entscheiden kann, wohin lenke ich jetzt gerade meine Aufmerksamkeit. Kann ich wahrnehmen, was jetzt gerade im Moment passiert? Selbst als Kontext ist dem ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es geht vor allem darum, dass wir anstatt darüber nachdenken, was ist so der Inhalt von mir als Person, dass wir mehr so überlegen, was ist denn überdauernd, selbst wenn ich manchmal die Rolle wechsle, die Situationen sich wechseln und dass man wie so eine Beobachterposition einnehmen kann auf das eigene Leben und auch auf das Geschehen herum. Dann arbeite ich immer ganz viel mit Werten. Viele Menschen haben sich noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, dass sie ihre Werte ja eigentlich aussuchen können und laufen einfach mit den Werten rum, mit denen sie aufgewachsen sind. Deshalb machen wir wahrscheinlich alle auch zu einem gewissen Teil, das ist auch normal. Aber ich kann mir tatsächlich auch ganz bewusst aussuchen, für welche Dinge soll mein Leben stehen? Was ist mir wichtig, wenn man an mich denkt? Woran soll man sich erinnern? Und dann kommt das, wo bei uns in der Therapie immer so ein bisschen die Hauptsache ist, nämlich jetzt haben wir alle diese schönen Konzepte und ganz viel Informationen gesammelt und wie machen wir das jetzt, dass wir Schritte machen in diese Richtung, wo ich hin will? Wenn dort mein Ziel ist oder ein Ziel, das zu diesem Wert gehört, was mir richtig wichtig ist, wie schaffe ich es, einen möglichst kleinen Schritt mal loszugehen und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Jetzt wurde dieses Konzept der psychischen Flexibilität schon stark beforscht. Es gibt inzwischen über 1000 randomisierte, kontrollierte Studien, die zeigen, dass Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die eben psychische Flexibilität trainiert mit Menschen, dass die wirksam ist. Es gibt es, ich wollte sie gar nicht aufzählen, weil es so divers ist, so viele verschiedene Populationen, nicht nur in Krankenhäusern mit Menschen, die chronische Krankheiten haben oder in Psychiatrien, sondern auch mit Kindern und Jugendlichen, mit Menschen, die aufhören wollen zu rauchen, mit Menschen, die sich mehr bewegen wollen und die gesünder leben wollen, gibt es eigentlich schon für alles mehrere Studien. Und es gibt auch viele verschiedene Trainingswege, also eine Vielzahl von Büchern. Ich habe dann am Schluss bei den Quellen noch einige reingetan, wo so viele Übungen drin sind, wie man diese psychische Flexibilität, diese psychische Beweglichkeit trainieren kann. Ist also absolut wirksam. Und da gibt es dann auch schon einige Meta-Analysen, wo man diese Studien zusammenzählt. Schon 2012 hat man mal 66 Laborstudien zusammengenommen. Das ist jetzt kein randomisierter, kontrollierter Studieneffekt, aber man hat so verschiedene Teile von der psychischen Flexibilität untersucht und geschaut, was gibt es für Effektstärken verglichen mit, wenn man nichts tut oder eine Kontrollkomponente nimmt. Und man hat dann vor allem etwas gemerkt, das fand ich sehr, sehr interessant. Das wird alles noch wirksamer, wenn ich es kombiniere mit erlebnisbasierten Methoden. Und ich finde, Bewegung ist ja auch etwas Erlebnisbasiertes. Ich kann mich eigentlich gar nicht bewegen, ohne zu erleben. Also wenn wir, sobald wir so Metaphern und Übungen im Raum dazu nehmen, potenzieren wir unsere Arbeit. Also es spricht ganz viel dafür, auch mal aufzustehen und was im Raum zu machen. Das habe ich schon ein bisschen gesagt. Gerade auch Menschen mit chronischen Krankheiten, sowas wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, chronisches Übergewicht, können sehr stark davon profitieren, ihre psychische Flexibilität zu trainieren. Es könnte dann auch so ein Zusammenhaken geben mit Gesundheitscoaches, könnte ich mir vorstellen, weil dann vielleicht auch mehr Bereitschaft da ist, sich so einem unangenehmen Gefühl zu öffnen und sich dann besser motivieren zu lassen, auch mal in die Aktivität zu kommen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, bevor sich irgendwas zeigt in den Symptomen, davor fangen die Leute an, was zu tun. Also man trainiert dann in der Therapie psychische Flexibilität und dann fangen die Leute an, basierend auf ihren Werten, erste Handlungsschritte zu entwickeln und die zu gehen. Und diese Symptomreduktion, von die unsere Krankenkassen immer alle wissen wollen, wie gut geht die Symptomreduktion, die kommt dann so ein bisschen mit Verzögerung hinterher. Das heißt, manchmal muss man ein bisschen Geduld haben, bis man sieht, dass die Depression zurückgeht, aber trotzdem ist der Mensch schon aktiver im Leben als vorher. Genau, das habe ich rausgesucht, weil ich mir überlegt habe, wenn es heute um Bewegung geht, also man hat das auch schon untersucht mit Menschen, die sich auch kaum bewegen, dass man dort psychische Flexibilität trainiert. Und dann hat man sich gedacht, wie macht man das möglichst anwendbar? Man hat Peers trainiert, also andere, auch ganz normale Personen, die sich auch nicht so viel bewegen, die dann bereit waren, das wie so zu lernen, umzusetzen und dann Freunde zu coachen oder Bekannte zu coachen. Und das hat tatsächlich schon Effekt gehabt und man hat diesen Effekt über 2 Jahre gesehen. Das ist auch eine coole Art, um es zu skalieren, weil häufig ist One-on-One ist ja nicht so gut skalierbar. Und es gibt ganz, ganz kleine Dinge, die das schon tun können. Milk, Milk, Milk ist eine total lustige Übung. Da geht es eigentlich darum, dass man einen negativen Gedanken nimmt oder einen unangenehmen Gedanken und den wie reduziert auf ein Wort. In der ersten Forschungsübung, wo das von Stephen Hayes vorgestellt wurde, wurde das mit Milch gemacht, mit dem Wort Milch. Aber man kann es mit irgendeinem unangenehmen Gedanken machen. Wie zum Beispiel, ich fühle mich zu dick. Ein Beispiel. Und dann konzentriere das. Und Masuda hat das in seiner Studie eben gemacht. Dann haben die Leute diesen Gedanken genommen und haben nur noch das Wort dick genommen. Und das einfach 30 Sekunden hintereinander gesagt. Was passiert dann, wenn man einfach so dieses Wort wiederholt, 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 wiederholt? Dann passiert was ganz Lustiges. Es löst sich nämlich die Bedeutung vom Wort, vom Klang vom Wort. Und irgendwann hat man nur noch die Silbe, die Buchstaben, das Geräusch. Und man bekommt diese Distanz rein. Das sind so ganz einfache Interventionen, die man dann auch nutzen kann im Alltag, wenn man zum Beispiel merkt, jetzt stecke ich wie wieder mal gerade fest und ein Gedanke hat mich mal wieder fest im Griff. Ja, und wenn Sie das interessiert und Sie auch mal gucken wollen, ja, wenn ich jetzt so eine Intervention anwende, wo soll ich denn am besten anfangen? Da gibt es ein cooles Instrument, das hat nur 6 Fragen. Ich bewerbe das jetzt ein bisschen, weil ich nämlich die Validationsstudie dazu gemacht habe. Bin ich ganz offen. Aber dieses ist frei verfügbar. Wenn Sie Psyflex und Uni Basel eingeben, dann finden Sie den Download sofort. Ich habe dann auch den Link in den Folien drin. Und ich teile das beispielsweise meinen Klientinnen immer aus, weil ich mal gucken will, wo schätzen die Patienten denn bei sich selbst die Defizite ein oder wo sehen sie, dass sie Dinge vielleicht schon ganz gut können? Und das ist eine sehr schöne Startbasis, um vielleicht eine Intervention auszusuchen. Es ist einfach nur eine Frage für einen dieser 6 Prozesse oder Skills im Hexaflex und ist mega schnell ausgefüllt. Und wir haben in den Studien auch gesehen, es ist veränderungssensitiv. Das heißt, ich habe es auch schon für meine Fortbildung in Psychotherapie dann jede Woche Leuten gegeben. Und dann sieht man, wie sich das verändert über die Woche. Jetzt ist das alles ein bisschen abstrakt. Ich dachte, ich bringe kurz ein Beispiel mit. Und zwar gebe ich das eben ab. Und dann haben wir zum Beispiel eine Summe von 15 Punkten. So kommt das dann zurück mit ein paar Kreuzen. Und dann kann ich mir so überlegen, ja, 15 Punkte, ist das jetzt viel oder nicht? Und wir haben so ein bisschen gesehen, dass so 15, 16 Punkte von 30 ist so das, was Menschen bei uns in der Psychiatrie, also im psychiatrischen Sample, so erreichen. Im Durchschnitt ist es über 20 Punkte bei der Normalbevölkerung. Und ganz interessant, wir hatten noch ein Sample von glücklichen Paaren. Glückliche Paare sind besonders psychisch flexibel. Genau, die haben 23 Punkte. Was machen wir jetzt mit dem Fragebogen? Ich meine, schön eine Zahl zu haben, aber noch schöner, man kann das irgendwie anwenden. Ich gucke mir einfach an, wo ist es besonders tief, wo ist es besonders hoch und womit fangen wir an? Und jetzt bei diesem Beispiel würde man zum Beispiel anfangen mit Akzeptanz. Akzeptanz und wahrscheinlich auch Bereitschaft. Also, dass ich mit den Leuten erstmal schaue, wie können wir erarbeiten, dass es okay ist, wie es gerade ist. Dass wir einfach mal akzeptieren den Status quo. Also in anderen Schulen sagt man dann zum Beispiel auch radikale Akzeptanz. Es ist einfach da, was ist und wir nehmen es mal so. Und dann gibt es vielleicht noch andere Prozesse, hier jetzt die Diffusion und das engagierte Handeln. Genau, und so verwende ich das und es ist total leicht. Und wenn sie das lustig gemacht hat, dann probieren sie es gerne mal aus. Jo, und das ist einfach so ein Beispiel, wie dann so Kurven über die Zeit aussehen können. Manchmal verändert sich gar nicht so viel, gerade wenn Leute zu uns kommen und vielleicht schon auf einem Durchschnittsniveau sind, dann erwarte ich nicht, dass sich das groß verbessert. Es gibt auch manchmal, dass ein paar Wochen die Scores hochgehen und dann geht es mal wieder runter und dann kann ich auch mal drauf gucken und schauen, aha, diese Woche wurde Akzeptanz viel tiefer angekreuzt als noch die letzten 2 Wochen, dann kann ich nämlich auch gezielt nachfragen, weil manchmal war da was und dann ist es auch ein super Einstiegspunkt für ein Gespräch. Okay, jetzt noch zu den Übungen. Ich habe mir für jede der 6 Prozesse eine Übung rausgesucht und ganz bewusst auch Übungen gewählt, die den Raum mit einbeziehen oder die eine Form von Bewegung mit einziehen. Das Coole ist bei psychischer Flexibilität, wenn man mal begriffen hat, wie die Prozesse gedacht sind, dann kann man total kreativ alle möglichen Übungen sich überlegen. Das ist überhaupt der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Fangen wir mal an mit Akzeptanz, also sich seinem eigenen Erleben öffnen. Egal, ob neutral, angenehm, unangenehm, wir schauen einfach mal, was da ist. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir den Kampf gegen das innere Erleben erstmal einfach aufgeben. Und mit aufgeben meine ich nicht resignieren. Es ist nicht so, oh, es wird eh nicht mehr besser, es ist eh alles sinnlos, sondern mit aufgeben meine ich, ich spare mir mal diese Energie, um immer zu versuchen, dieses Erleben wegzudrücken, weil vielleicht kann ich die Energie ja woanders besser einsetzen. Dann erkenne ich an, dass einfach da ist, was da ist. Ich erlaube den Gefühlen, den Gedanken, den Impulsen, den Körperwahrnehmungen, dass sie jetzt halt da sind und vielleicht gucke ich denen auch ein bisschen neugierig zu und schaffe denen ganz viel Raum. Und nach diesem Prinzip kann man eine Übung erfinden, wenn diese Elemente drin vorkommen. In ACT gibt es da zum Beispiel die chinesische Fingerfalle, da habe ich, glaube ich, sogar eine dabei, die kommt nachher noch. Eine Treibsandmetapher, die hat auch mit Bewegung zu tun. Das mitfühlende Tragen von Gefühlen, das fand ich ganz schön, dass man sich wie vorstellt, das ist wie ein verletztes Katzenbaby oder etwas, was man ganz sorgsam hüten muss und dann kann man seine Emotionen auch mal rumtragen. Oder auch Passagiere im Bus. Das lässt sich auch sehr gut in der Bewegung umsetzen. Also die Übungen und viele Übungen, Ideen finden Sie auch in dem Buch ACT leicht gemacht. Das würde ich sehr, sehr empfehlen. So als Einstieg. Kennen Sie die chinesische Fingerfalle? Also die habe ich tatsächlich selbst gebastelt, weil ich kein rechtefreies Foto gefunden habe für meine Präsentation. Das ist so, da kann man mit beiden Händen, also mit beiden Fingern da links und rechts rein und dann kann man mit aller Kraft die Finger rausziehen und dann stecken die fest. Und egal wie arg man zieht, das funktioniert nicht. Und die ist jetzt aus Papier, irgendwann wird die reißen. Aber die Idee ist, man schaut da, was macht denn hier Bewegung? Und das kostet ja auch viel Kraft, hier zu ziehen. Und man steckt immer wie fester. Und das ist so eine Metapher für die Akzeptanz. Ich kann eigentlich nur wieder rauskommen, wenn ich ganz behutsam mich löse und mich so ein bisschen rausdrehe. Aber ich kann nicht mit Kraft und Krampf da rauskommen. Genau. Habe ich ein Fotomodell gefunden gestern, um die zu fotografieren. Kann man übrigens gut selber basteln. Ich habe auf YouTube eine mega tolle Anleitung gefunden. Sie merken, ich bin mega begeistert von dem. So, gut. Diffusion. Abstand bringen zwischen dem eigenen Erleben und sich selbst so ein bisschen. Es klingt so ein bisschen abstrakt am Anfang, finde ich immer, weil ich bin ja, also ich und mein Erleben sind ja immer so an gleicher Ort und Stelle. Also hier geht es wirklich so um eine Bewegung im Geiste quasi. Und dass wir uns so ein bisschen bewusst machen, wie ich vorhin so ein bisschen mit der Milchübung erklärt habe. Ja, Worte sind einfach nur Worte. Kognitionen, Gedanken sind nur Gedanken. Und Gefühle sind nur Gefühle. Wir haben die, wir sind sie nicht. Und wenn ich einfach da sitze und keinem Handlungsimpuls nachgebe, dann kommen und gehen die und es passiert eigentlich gar nichts. Also in der Umwelt, sondern wir sitzen dann einfach da und erleben es. Genau. Und deswegen geht es ganz arg darum, bei der Diffusion die Dinge ganz neugierig wahrzunehmen und sie wieder zu benennen. Aha, da spüre ich jetzt gerade so ein bisschen Druck. Ah, ich spüre gerade so ein bisschen Trockenheit im Hals. Vielleicht ist das Nervosität. Und dann kann ich da ein bisschen Distanz reinbringen, indem ich damit spiele und indem ich es beschreibe. Da gibt es auch ganz viele Übungen, zum Beispiel die Gedanken als Hände oder Gedanken tanzen. Also wenn Sie wirklich Platz haben, dann können Sie auch mal sich überlegen, wenn jetzt dieser Gedanke, wenn der jetzt ein Tanzmove wäre, wie würde der sich tanzen? Da braucht man ein bisschen Mut. Ich merke gerade, ich werde ein bisschen self-conscious, wenn ich mich so hier bewege. Aber genau, also man kann da wirklich sich bewegen und gucken, wie würde denn das aussehen? Oder vielleicht hat mein Gedanke eine Haltung, vielleicht ist der so. Okay, wie fühlt sich das an? Und sobald man auf diese Ebene geht, kommt einfach Distanz rein. Und das gibt dann wieder mehr Handlungsmöglichkeiten, weil es den Blick wieder weitet und dann kann ich mich psychisch flexibel verhalten. Das würde ich gerne kurz mit Ihnen ausprobieren. Und zwar, hier geht es darum, dass man sich vorstellt, die Hände sind die eigenen Gedanken. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie alle manchmal schwierige Gedanken haben. Vielleicht noch keine heute, das wäre Ihnen sehr zu wünschen. Aber überlegen Sie mal einen schwierigen Gedanken, den Sie vielleicht gut kennen, der immer wieder kommt. Und dann stellen Sie sich mal vor, dieser Gedanke ist jetzt Ihre Hände. Also Ihre Hände sind dieser Gedanke. Und dann machen Sie den mal ganz nah vor Ihre Augen. Der Gedanke ist die Realität, der ist wahr, der ist alles, was Sie noch sehen können. Wenn Sie das so machen, wie gut können Sie dann noch was anderes tun? Wie gut können Sie Ihre Liebsten sehen oder den netten Nachbar, den Sie heute kennengelernt haben, Sitznachbar? Geht irgendwie nicht so gut, ne? Ist auch ein bisschen anstrengend. Und jetzt bewegen Sie die Hände mal langsam von sich weg, den Gedanken weg. Ist immer noch da. Sie sehen ihn immer noch. Wie ist es jetzt? Können Sie jetzt schon ein bisschen mehr wahrnehmen vom Raum? Wird langsam anstrengend, oder? Sie können ihn auch mit aller Kraft ganz weit von sich drücken. So weit es geht. Das halten wir nicht lange aus. Jetzt sehen wir zwar den Raum gut, aber es ist mega anstrengend. Jetzt kann ich diesen Gedanken ja auch einfach mal auf meinen Schoß legen. Der ist dann nicht weg, der ist immer noch da. Und trotzdem habe ich jetzt Bewegungsfreiheit, mein Kopf ist frei. Ich kann wieder etwas tun und ich nehme den Gedanken einfach mit. Es ist so eine ganz einfache Übung mit Bewegung im Raum, wo man das auch erklären kann, wie das gemeint ist. Okay. Im Hier und Jetzt sein, da geht es eben Achtsamkeitstrainieren. Da geht es ganz viel darum, dass ich selber entscheiden kann, auf was ich mich konzentriere, ganz egal, was gerade da ist. Und da geht es um das Wahrnehmen können im Außen, aber auch im Innen und dass ich eine direkte Erfahrung haben kann mit dem, was gerade da ist. Ich sage immer, ich hier jetzt ist der einzige Ort, der eigentlich existiert. Ich kann nicht woanders sein. Meine Gedanken können mich wegziehen, mein Körper ist immer im Jetzt und dann im nächsten Moment und dann im nächsten Moment. Und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr Bücher, als es über Acht gibt, gibt es über Achtsamkeit inzwischen. Aber man kann sich auch ganz viel einfach ausdenken. Da habe ich mir überlegt, wenn Sie das jetzt kurz ausprobieren wollen, Sie können aufstehen oder sitzen bleiben, aber wichtig ist, dass Sie Ihre Füße spüren. Und dann versuchen Sie mal, sich vorzustellen, dass jetzt so Ihre ganzen Gedanken so in die Füße runterlaufen und sich dort so sammeln wie so ein Pool. Und dann gehen Sie mal mit Ihrer Aufmerksamkeit zu den Fersen. Spüren Sie einfach nur die Fersen, wie fühlen sie sich an. Vielleicht erst die linke, Und dann die rechte. Vielleicht merken Sie, dass sich so das Gewicht verlagert, währenddem Sie Ihre Aufmerksamkeit hin und her bewegen. Und dann wandern Sie langsam die Fußsohle entlang und spüren Sie Ihre Fußballen. Und dann die Zehen, jeden Zehen einzeln. Spüren Sie diese Stabilität, wenn die Füße so fest auf dem Boden sind? Und manchmal werden Sie so bemerken, dass Ihr Kopf Ihre Gedanken wegzieht. Dann können Sie es einfach wahrnehmen und wieder zurückkommen und wieder den Fußsohlen entlang mit Ihrer Aufmerksamkeit. Und so kann man das trainieren. Ich finde es etwas ziemlich Angenehmes und ich sehe gerade einige, die hier auch schon lächeln. Sie dürfen sich gerne wieder setzen. Sowas kann man einfach mal machen, wenn man auf einen Bus wartet. Und das geht mit allen Teilen des Körpers. Man kann sich auch bewegen dabei und schauen, wie sich die Bewegung anfühlt. Es geht einfach darum, bewusst wahrzunehmen, was jetzt im Moment gerade passiert. Selbst als Kontext. Das habe ich schon ein bisschen versucht zu erklären. Ich finde das immer schwierig zu erklären. Aber eigentlich geht es wirklich nur darum, dass ich in die Beobachterperspektive kommen kann und so auf mich, mein Leben, auf das, was so passiert, mit Distanz draufblicke und merke, dass ich bin, egal ob heute schönes Wetter ist oder schlechtes Wetter, egal ob ich gerade einen super Tag habe oder nicht, im Grunde bin ich immer ich selbst. Und dieses Gefühl, das kann man auch trainieren und da ein bisschen rankommen in den Gesprächen oder im Coaching. Und etwas, was ich dazu immer mache oder immer mal wieder mache, sind so Meditationen, wo es darum geht, sich ein Phänomen vorzustellen oder zu imaginieren, das konstant bleibt, währenddem sich andere Faktoren ändern. Und ich habe da mal die Bergmeditation mitgebracht. Das ist auch eine Meditation, wo man aufstehen kann. Die mache ich manchmal bei mir in der ACT-Gruppe. Und die Idee ist eigentlich, dass ich mir vorstelle, ich bin ein Berg. Und was erlebt denn so ein Berg? Der ist wahrscheinlich tausende Jahre alt. Viele Schichten. Der erlebt Jahr um Jahr vier verschiedene Jahreszeiten. Der erlebt im 24-Stunden-Zyklus Tag und Nacht. Der erlebt verschiedenste Wetter, verschiedenste Temperaturen. Auf seinen Hängen wachsen Pflanzen, Bäume. Es laufen Tiere drüber. Es kommen Wanderer. Manche haben vielleicht so ganz neue, schicke Sportschuhe und andere laufen schon seit 30 Jahren mit den gleichen Wanderschuhen den Berg hinauf. Und man kennt sie, sind so alte, bekannte Besucher. Aber ich als Berg, ich bleibe immer der Berg. Egal, wie sich alles auf mir und um mich herum verändert. Das ist eine total kraftvolle Imaginationsübung auch, um sich einfach dieses inneren Kerns bewusst zu werden, den man hat. Okay, eigene Werte. Das macht mega viel Spaß. Für das nehme ich mir auch immer ganz viel Zeit in den Therapien. Da geht es wirklich um die tiefsten Herzensbedürfnisse und die Dinge, die man im Leben braucht, um den Mensch sein zu können, um so leben zu können, wie man sein möchte. Und es ist total wichtig, dass man das kennt, weil wenn ich gar nicht weiß, was mir wichtig ist, wie soll ich dann wissen, wie ich mich verhalten soll oder möchte? Ich überlege mir das immer ein bisschen mit der Karte. Wenn ich nicht weiß, wo auf einer Karte ich mich befinde, dann weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich dann loslaufen soll, sondern ich bin ein bisschen verloren. Jetzt kann man diese Werte sich ziemlich einfach erarbeiten und zwar gibt es für das ganz viele Übungen, wo man sie, wenn ich halt so plump frage, was sind deine Werte? Manche Leute haben sich das schon überlegt, die kommen dann duff, duff, duff. Aber andere sind so, keine Ahnung, was ist mir wichtig? Muss ich erstmal drüber nachdenken. Und da hilft es auch manchmal, wenn man über Umwege hinkommt. Also wenn man sich zum Beispiel fragt, was für Menschen bewundere ich und was genau bewundere ich an ihnen? Oder man macht etwas, wo man den Raum mit einbezieht. Das habe ich ja auch schon gemacht. Mit den Leuten so erarbeitet, was ist ihnen wichtig? Was brauchen sie, um ein erfülltes Leben leben zu können? Wie wollen sie sich verhalten? Wer wollen sie sein? Und dann schreiben wir das auf Post-its und dann befestigen wir das im Raum. Vielleicht an den Wänden, vielleicht an einem Möbelstück. Manchmal auch so Arbeit mit Lebenslinie, wer von Ihnen das kennt, haben wir eine Lebenslinie und machen so die Werte als, jo, wie so eine Art Kompassrichtung, legen wir die aus. Und dann kann man sich im Raum bewegen, weil die Dinge mit Werten ist, wir haben viele Dinge, die sind uns wichtig, aber wir können nie alle gleichzeitig leben. Und wenn ich die so im Raum habe, kann ich nämlich dann rumgehen und mir überlegen, wenn ich jetzt hier stehe und ich bin vielleicht nah beim Wert, ich möchte eine liebevolle Tochter sein, dann bin ich vielleicht weiter weg von dem Wert, ich möchte eine vertrauensvolle Freundin sein. Und in manchen Situationen ist das hier vielleicht wichtig. Und wie fühlt sich das an? Die unter Ihnen, die vielleicht Aufstellungsarbeit kennen, die können mit dem was anfangen. Also dass man wirklich auch etwas erzeugen kann dadurch, Spannungen und Gefühle erzeugen dadurch, dass man Konzepte oder in diesem Fall eben Werte wie im Raum verteilt und sich dann auch da drin dann bewegt. Weil das echte Leben ist auch so, wir bewegen uns immer in unserem Wertefeld. Last but not least, wir haben noch das engagierte Handeln. Das ist eigentlich das, was das Allerwichtigste ist, um dann auch tatsächlich eine Veränderung im Leben bemerken zu können. Wir müssen ja immer auch was tun. Wir können tun im Innern und wir können tun im Außen. Beides ist wichtig. Und da wird es recht pragmatisch. Also wer unter Ihnen vielleicht in der sozialen Arbeit arbeitet oder in der Spitex oder sowas in der Art, da gibt es ganz oft dann auch, dass wir mit den Leuten Ziele formulieren, dass wir Pläne machen, Wochenpläne, Tagespläne, dass wir Probleme lösen und uns solche Dinge eben gemeinsam überlegen. Da kann es helfen, dass man altbekannte Konzepte wie zum Beispiel Smart Goals dazu guckt, holt. Wenn ich mit Leuten Ziele formuliere, dann sage ich auch immer, ist das das Ziel von einer toten Person? Was meine ich damit? Wenn mein Ziel ist, ich werde nie wieder meine Kinder anschreien, dann ist das ein Ziel, das kann eine tote Person auch und wahrscheinlich noch besser. Das klingt ein bisschen hart, aber das kann man sich so ein bisschen überlegen. Meine Ziele müssen so formuliert sein, dass ich sie auch tatsächlich messen, beobachten und anschauen kann. Also wenn ich sage, ich möchte 5000 Schritte gehen am Tag, das kann ich sehr leicht messen, oder? Genau. Und dann die Donutzone. Kennt jemand die Donutzone? Super, ich habe ein Bild gemacht mit ChatGPT dafür. Chuck. Das Prinzip ist eigentlich das. Und das ist ganz interessant, weil ich finde, da lässt sich ein Bogen herstellen zu Ihren Referaten. Da geht es darum, ich habe so das Donutloch, das kann ich auch super gut auslegen im Raum. Da drin ist es total gemütlich, vielleicht habe ich da ein bisschen Kissen, ich kenne alles, es ist alles altbewährt. Und da würde ich mich eigentlich am liebsten immer aufhalten. Aber da passiert nichts. Und außerhalb des Donuts, da ist die Überforderung. Da ist einfach, da ist zu viel aufs Mal, da weiß ich nicht genau, wie schaffe ich das. Aber die Veränderung und die Belohnung, die ist auf dem Donut, weil dort sind die Sprinkles. Genau. Das bedeutet auch, ich muss aus dem Loch rausklettern und dahin gehen. Aber ich versuche mit den Leuten da diese Metapher zu benutzen, um zu erarbeiten, okay, welche Bewegung, wie komme ich zum nächsten Sprinkle, was sind vielleicht diese Sprinkles und was sind so die einzelnen Schritte? Finde ich ein schönes Bild. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein ungalanter Schluss, aber ich bin tatsächlich auch schon fertig und ich hoffe, Sie können was davon mitnehmen. Die Folien werden, glaube ich, hinterher dann auf die Sonnenhalde-Homepage geladen. Ich habe da auch die ganzen Quellen und so noch drauf, das heißt, können Sie sich dann angucken. Und jetzt möchte ich mich herzlich bedanken und hoffe wirklich, es hat Ihnen gefallen. Merci. Jo. Und ich glaube, 4 Minuten haben wir noch, falls es Fragen gibt.
Also liebe Mühe, ganz herzlichen Dank für einen wirklich sehr lebendigen Vortrag mit Übungselementen. Ganz schön. Gibt es Fragen dazu? Wahrscheinlich ist bei vielen jetzt der Blutzuckerspiegel runter und der Donut hat wahrscheinlich auch Gelüste geweckt, aber es gibt...
Darf man Schweizerdeutsch, oder?
Hey, super gern.
Ist egal. Wenn jetzt gerade so eine Donut-Übung gemacht wird, ist da eine einmalige Anwendung oder wie oft greift man denn da wieder auf oder ist das voll individuell?
Bei mir ist es so ein bisschen so, also ich antworte auf Hochdeutsch, das ist gut. Ja. Genau, dass ich versuche ein bisschen rauszufinden, welche Metapher funktioniert für jemanden. Also ganz ehrlich zu sein, wenn jemand ein Binge-Eating-Problem hat, ist es vielleicht nicht so förderlich. Ich lege da Bilder von Donuts hin, weil es halt auch ein Trigger ist. Dann ist es gleich auch eine Exposition. Dann sind wir schon richtig arg im Handeln drin und vielleicht auch ohne Bereitschaft. Aber wenn jetzt für jemanden die Donut-Metapher gut funktioniert, dann wird das ja mit der Zeit wie eine Art ein Codewort. Weil dann kann ich in späteren Gesprächen auch einfach wieder darauf zurückkommen und sagen, ist das jetzt in der Donutzone? Oder sind wir jetzt im Donutloch oder ist das vielleicht ganz weit draußen? Und das kann man mit so Metaphern ganz schnell machen, dass man wie so ein eigenes Code-Vokabular mit den Leuten entwickelt, die man betreut, weil die das ja dann kennen und für sich verstanden haben. Und dann kann ich nur sagen, Sprinkles, und die wissen schon, was gemeint ist. Das ist richtig cool. Ja, so. Hilft das? Danke.
Jawohl. Gibt es noch? Ich glaube, wir hätten noch Zeit für eine Frage. Dann darf ich vielleicht noch eine Frage stellen. Also wenn man zu Frau Dr. Block ins Büro kommt, dann ist da ganz viel Übungsmaterial zu finden, spannende Darstellungen auch. Und ich finde es immer ganz inspirierend. Und vielleicht kannst du ein bisschen berichten so von den Patienten, wenn die so neu mit dieser psychischen Flexibilität, neu mit dem ACT, also der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, konfrontiert sind, ob es da Erfahrung gibt, was den Patienten den Einstieg besonders leicht macht oder was sie als gut rückmelden.
Also ich denke jetzt gerade auch an unsere Gruppe, die wir haben. Ich steige da sehr oft ganz niederschwellig ein. Ich habe so verschiedene Kartensets mit Bildern oder kleine Tierchen oder Sprüche. Und manchmal ist es schwierig, so die Gefühle so anzuzapfen und zu wissen, was ist eigentlich gerade da. Und der Weg, wieder Bewegung, ne? Der Weg über ein Bild, der kann dann total viel helfen. Also ich mache das, wenn ich merke, jemand stockt, dann kann es auch sein, dass ich da mal Bilder hinlege und sage, okay, gibt es ein Bild, was sie anspricht und was mir vielleicht hilft zu verstehen, was gerade los ist oder was jetzt gerade aktuell ist. Und Werteübungen finden viele total toll, sich mal zu überlegen, wer wäre ich gerne. Ja.
Genau, also du hast uns heute ein bisschen verschont mit Statistiken zu jetzt Studienergebnissen, ganz sympathisch vor dem Mittagessen, aber man kann nochmal wiederholen, also es ist sehr evidenzbasiert und gut belegt und eben auch diagnoseübergreifend, also da geht es tatsächlich um eine Fähigkeit dieser Flexibilität, die in verschiedenen Kontexten hilfreich sein kann, eben nicht nur jetzt, sage ich mal, in der Krankheit, sondern auch in der Prävention, in der Überwindung von ja, Herausforderungen ganz allgemein, also es ist eine Qualifikation, eine Befähigung zu mehr Flexibilität und Bewegung im seelischen Erleben und in unserem Denken. Und ich glaube, damit sind wir gut gerüstet, uns der körperlichen Versorgung jetzt mit dem Mittagessen zuzuwenden, aber natürlich auch dem Austausch untereinander in der Pause. Und nochmal ganz herzlichen Dank an alle Referenten und Ihnen für Ihre rege Teilnahme in den Diskussionen.
Dankeschön.